Und als ich vor Jahren meine Frau kennenlernte und wir verlobt waren, während meiner Verlobungszeit habe ich natürlich auch bei verschiedenen Leuten versucht, Rat zu holen, wie ich mich auf eine Ehe vorbereiten kann. Einige von euch wissen das vielleicht, wir waren nicht in einer wirklich bibeltreuen Gemeinde, es gab nicht so viel Vorbereitung für uns. Damals, wir haben uns viermal mit unserem Pastor getroffen und da haben wir zwar einige hilfreiche Dinge gehört, aber das war leider nicht so alles. Und da war ein Bruder, der mir einen Rat gegeben hat. Und es war ein sicherlich wohlgemeinter Rat und ich will diesen Bruder auch nicht irgendwie verurteilen für das, was er gesagt hat. Aber dieser Rat war folgendermaßen, er hat mir gesagt, wenn du jetzt heiraten willst, du bist jetzt verlobt, du musst dir eine Sache bewusst sein. Du bist im Moment als Christ, als Alleinstehender, immer noch sozusagen in der Nationalliga A. Und wenn du jetzt heiratest, musst du einfach bewusst sein, dass du dann in die Liga B absteigst. Du kannst dann nie mehr zurück in diesen Zustand der Liga A, des Single-Seins. Du bist dann immer noch gut und immer noch brauchbar für den Herrn, aber du bist Liga B. Und er begründete das mit 1. Korinther Kapitel 7, Vers 1, wo es heißt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu heiraten, sagen einige Übersetzungen. Vers 8, ich sage den Unverheirateten, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Siehst du, Paulus hat das auch gesagt. Vers 38, also wer heiratet, tut wohl, wer nicht heiratet, wird besser tun. Nationalliga A, besser tun. Nun, wie wir noch sehen werden, war das leider kein guter Rat, so wie ihr das wahrscheinlich auch denkt, aber in der Christenheit spukten schon immer unterschiedliche Ansichten umher zu diesem Thema und auch darüber, was Paulus hier eigentlich meinte in diesem Kapitel. Widerspricht er 1. Mose 2,18? 1. Mose 2,18 heißt, und Gott, der Herr, sprach, es ist was? Nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und hier sagt Paulus, es ist gut? Hat sich irgendwas verändert hier? Ist Paulus hier anderer Meinung als Gott? Ist sich der Heilige Geist und Gott, der Vater, nicht einig? Ist das ein Widerspruch? Sagen vielleicht liberale Christen, liberale Theologen, Christen sind sie nicht. Sie nennen sich vielleicht so. Oder ist es tatsächlich so, dass die Christen, wenn sie Single sind, bessere, geistlichere Christen sind, als die, die verheiratet sind? Was meinst du, Paulus? Was meinst du? Was meinst du, Heiliger Geist? Wie ist das zu verstehen? Nun, einmal mehr, und deshalb werde ich mir dafür auch relativ viel Zeit nehmen, werde das feststellen. Einmal mehr wird uns in unserem heutigen und auch in den nächsten zwei Sonntagen etwas sehr deutlich werden. Es ist sehr wichtig. Wir müssen die Schrift grammatisch, historisch auslegen. Wir müssen die historische Situation, die Kultur und alles, was drumherum geschah in der Situation, die Paulus geschrieben hat hier, kennen. Und wir müssen genau auf die Grammatik achten. Weil sonst, wenn wir das nicht tun, kommt es zu den unterschiedlichsten und unmöglichsten Ideen. Vom Zölibat über das Mönchstum im Mittelalter, aber auch schon vorher, da werden wir noch ein bisschen mehr darüber hören. Oder auch die Idee, dass die Ehe einfach ein Ablassventil ist, legitime Sexualität für diejenigen, die armen Schlucker, die sich nicht beherrschen können. Und daher weniger geistlich sind als die anderen, die sich beherrschen können und Single bleiben. Das ist alles Unsinn. Das ist nur Unsinn. Leider wurde es teilweise auch in der Kirchengeschichte so vertreten. Aber lasst uns deshalb heute sehr vorsichtig und langsam angehen. Ihr werdet heute etwas Geduld brauchen. Ihr werdet ein bisschen mittragen müssen hier mit mir, mich ertragen vielleicht, weil ich ganz langsam vorangehe. Aber es ist mir ganz wichtig, dass wir nicht nur jetzt diesen Abschnitt, wir kommen jetzt ins Kapitel 7 im 1. Korintherbrief, dass wir nicht nur diesen nächsten Abschnitt, die Verse 1 bis 9, die wir jetzt in den nächsten zwei Sonntagen dann noch ein bisschen genauer anschauen werden, verstehen, sondern das ganze Kapitel. Ja, das ist ein zusammenhängendes Argument, was Paulus hier bringt. Und nicht nur das Kapitel 7, sondern auch, was er davor geschrieben hat im Kapitel 6. Und das ist manchmal so ein bisschen irreführend, diese Kapitel- und Verseinteilungen in unseren Bibeln. Versteht mich nicht falsch, sie sind sehr hilfreich. Wir können, ihr wisst genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, guck mal in Vers 1. Das ist sehr hilfreich. Aber manchmal kann es so sein, dass wir Kapitel 6 lesen und dann kommen wir zu Vers 20 und dann ist Kapitel 6 vorbei. Und dann legen wir das irgendwas auch in die Schublade und machen dazu. Und jetzt kommt Kapitel 7. Ja, okay, dann gucken wir hier. Aber das ist falsch. Weil als Paulus das geschrieben hat, gab es weder Kapitel noch Verse. Da wurde alles an einem Stück geschrieben. Und da gab es keine diese Einteilung. Und deshalb müssen wir hier auch diesen Zusammenhang sehen, zu dem, was Paulus schon im Kapitel 6 gesagt hat. Nun, wir haben heute ein paar Punkte hier, ihr seht das auf eurem Handout. Das erste ist der Kontext des Briefes. Das ist, der Kontext bedeutet der Zusammenhang. Was ist der Zusammenhang des Briefes? Und hier meine ich inhaltlicher Zusammenhang. Also was haben wir bisher gehört? Kapitel 1 bis 6. Und wie, inwiefern ist das jetzt wichtig in der Interpretation von Kapitel 7, dass wir das nicht falsch verstehen, was Paulus hier sagt? Nun, wir haben gesehen, die Gemeinde in Korinth ist eine Gemeinde außer Rand und Band. Es herrscht Chaos durch Selbstverherrlichung und Redekünste werden verherrlicht, gemäß der griechischen Philosophie, gemäß der Kultur, in der diese Leute lebten. Und das führte grundsätzlich zu drei Dingen. Erstens gab es Parteiungen und Streit. Ihr erinnert euch, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos. Diese ganzen Fangemeinschaften hier in der Gemeinde in Korinth und diese verschiedenen Gruppen, die gegeneinander argumentierten, wer jetzt der bessere Redner ist, ob Apollos oder Paulus, Entschuldigung. Und dann zweitens kam es zu falschen Vorstellungen des Dienstes. Ja, diese Leute wurden auf den Podest gehoben. Oh, der große Paulus, unser Superstar. Und Paulus musste sagen, nein, 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 Moment mal, das versteht ihr völlig falsch. Es geht hier nicht um Personen, es geht um Gott. Wir sind nur Diener. Und das dritte war dann eine Entfernung vom einfachen Evangelium. Durch die ganze Weisheit und die ganze Gelehrsamkeit, die die Griechen hatten, entfernten sie sich von der Einfachheit des Evangeliums und dadurch auch von der Einheit, die das Evangelium eigentlich bringen sollte. Und sie waren zerspalten und zerstritten und philosophierten und diskutierten. Und wo das geschieht, wo weltliche Ideen und Philosophien in eine Gemeinde Einzug halten, ist auch oder bleibt auch die Unmoral nicht weit. Und so duldeten sie zum Beispiel einen Mann in ihrer Mitte, der in einer Beziehung zu seiner Stiefmutter lebte, in sexueller Unzucht und übten auch keine Gemeindezucht aus, das haben wir in Kapitel 5 gesehen. Sie duldeten große Unmoral. Einige der Christen in Korinth gingen offenbar immer noch nach der alten Gewohnheit zu Tempelprostituierten, wie das damals in ihrer Kultur ganz normal war. Denn Sexualität ist ja wie Essen und Trinken, ist eine ganz normale Körperfunktion. Das haben wir in Kapitel 6, Vers 13 gesehen. Das war ihr Argument. Die Speise für den Magen, der Magen für die Speise. Und so ist es ja überhaupt kein Problem. Und Jesus hat ja sowieso gesagt, nichts, was in meinen Körper reingeht. Also man kann sich richtig vorstellen, wie sie sich das da zurechtgelegt haben, ihre Theologie. Umstände können mich nicht kontrollieren. Das war das stoische Denken, das hier Einfluss nahm. Ich bin jetzt bereits geistlich angekommen in meinem eigenen Millennium. Ich bin schon unabhängig von all diesen weltlichen, körperlichen Dingen. Ich schwebe sozusagen 10 Zentimeter über den Boden, so geistlich bin ich. Und so haben sie sich da was eingebildet und sie dachten, sie regieren bereits über ihre Umstände. Das kam aber aus dem stoischen Gedankengut, nicht aus dem christlichen. Und so musste Paulus erstmal diese ganzen falschen Ideen alle konfrontieren, bevor er jetzt überhaupt hier im Kapitel 7 zu den Dingen kommt, von denen ihn die Korinther selber geschrieben haben. Er hörte nämlich mündliche Berichte. Ja, wenn er zurückgeht in Kapitel 1, Vers 11, sagt er, denn es ist mir über euch berichtet worden durch die Hausgenossen der Chloe, das Streitigkeiten. Das sind mündliche Berichte, die er gehört hat. Er war ja in Ephesus zu dem Zeitpunkt. Er hat es gehört, dass da in Korinth gibt es Chaos. Und zur gleichen Zeit kriegt er auch einen Brief, wahrscheinlich überbracht von seinen Mitarbeitern, und kriegt Anfragen von Stephanas, Fortunatus und Achaikos in Kapitel 16, Vers 17. Denn nach seinem ersten Besuch in dieser Gemeinde, als er sie gegründet hatte, seiner zweiten Missionsreise, schrieb er danach schon mal einen Brief. Und diesen Brief finden wir erwähnt in Kapitel 5, Vers 9. Hier seht ihr, ich habe euch in dem Brief geschrieben. Also er hat ihnen schon mal etwas geschrieben und da hat er sie vor allem auch vor Umgang mit Unzüchtigen, also mit Hurern genannt, gewarnt. Er hat sie vor dem Umgang mit sexuell Unzüchtigen, vor allem aber auch vor denen, die sich Brüder nennen. Das korrigiert er dann auch, gewarnt. Nun, die Korinther antworteten jetzt auf diesen Brief mit einer schriftlichen Anfrage und er bekam diesen Brief, wie gesagt, von den Mitarbeitern hier, die zu ihm kamen, das sehen wir in Kapitel 16 erwähnt. Und darin stellten sie Fragen, auf die er nun hier in Kapitel 7, Vers 1 eingeht. Seht ihr das? Kapitel 7, Vers 1 sagt er, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Jetzt haben wir erstmal nur über das gesprochen, was ich von den Leuten der Chloe gehört habe. Und das war Paulus offenbar erstmal wichtiger, dass er erstmal auf die Dinge alle eingeht. Und jetzt, meine lieben Korinther, jetzt kommen wir zu dem, wovon ihr mir geschrieben habt. Jetzt könnt ihr das nämlich auch erst richtig verstehen. Weil das andere, das müsst ihr mal zuerst aufräumen bei euch. Und dann geht's weiter in die anderen Fragen. Hier geht's jetzt um die Themen Ehe. Eben auch alleinstehend bleiben, Genuss von Fleisch der Götzen, die Finanzierung des Paulus, seine Disziplin, Ordnung während des Gottesdienstes, geistliche Gaben, Auferstehung im Kapitel 15. Also wir kennen diese Stellen, aber wir müssen verstehen, die kommen jetzt alle hinterher und Paulus musste erstmal dieses Chaos, diese Uneinigkeit, diese Vorstellungen der falschen Weisheit, diese griechischen Einflüsse korrigieren. Und das war natürlich alles eine Folge davon, was wir jetzt hier sehen. Die ganzen Diskussionen über Ehe und Ehelosigkeit, die ganzen Diskussionen über Götzenopferfleisch, all das waren Konsequenzen von falschem Denken über Freiheit oder eben Nicht-Freiheit. Und so kam es, wie gesagt, zur Diskussion. All diese Themen werden jetzt hier erwähnt. Weil die Korinther haben ihnen nicht alles geschrieben. Das waren ein bisschen Schlitzohren eigentlich. Ne? Die haben nur so diese Dinge erwähnt hier. Ja, über Ehe und über Götzen haben wir Diskussion, aber was Paulus in Kapitel 1 bis 6 erwähnt, von den Streitereien, von all diesen Dingen, haben sie ihm nicht geschrieben, offenbar. Das hat er von den mündlichen Berichten gehört. Das kennen wir auch ein bisschen von uns, oder? Um das jetzt mal ein bisschen praktisch zu machen hier. Wir neigen manchmal auch dazu, vordergründig zu sagen, naja, das und das ist mein Problem, weißt du, ich kämpfe mit dem und dem. Aber das ist nur so eine Spitze des Eisbergs. Und da gibt es viele Dinge, die wir noch verschweigen, die eigentlich das wahre Problem wären. In der Seelsorge. Ja, das Problem ist, mein Mann lässt mich nie ausreden. Ja, vielleicht hörst du ihm auch nicht zu. Ja, und so weiter. Also es sind einfach Dinge, die wir erstmal klären müssen. Wir müssen das ganze Bild haben. Und Paulus geht daher erstmal auf diese ersten Dinge ein. Es ist typisch für uns, auch manchmal nur die Hälfte von dem zu erzählen, was wirklich los ist. Und man kann sich das richtig ausmalen bei den Korinthern. Paulus, wir haben da ein paar Fragen. Du hast uns geschrieben, dass wir keinen unerlaubten sexuellen Umgang haben sollen, nicht mit Unzüchtigen, das haben wir in Kapitel 5, 9 gesehen. Aber ist es dann nicht überhaupt besser, gar nicht sexuell intim zu werden, überhaupt keinen Sex zu haben, sozusagen? Sollen wir uns denn scheiden lassen von unseren Partnern, die ungläubig sind? Und sie erwähnen nichts von den Streitigkeiten über die Weisheit, die Parteiungen, wer welchem Redner anhängt und schon gar nicht von dem Mann, der bereits in einer unzüchtigen Beziehung lebt in der Gemeinde. Von den Rechtsstreitigkeiten sagen sie ihm nichts. So auch wir manchmal. In uns steckt auch manchmal ein kleiner Korinther. Ne? Wir sind so gut darin, Tatsachen nur halb darzustellen, so ein bisschen scheinheilig zu fragen, ich habe da noch eine Frage. Ja, und dann aber das eigentliche Problem gar nicht verstanden. Und Paulus musste erst einmal ein Grundverständnis über das Evangelium und auch über sexuelle Moral erarbeiten hier. Bevor sie überhaupt bereit waren zu verstehen, was sie jetzt dann in den anderen Situationen, gerade jetzt mit Ehe und Ehescheidung und eben die ganzen Dinge, die er jetzt in Kapitel 7 dann anspricht, eingeht. Das ist also das Erste, was wir hier im Hinterkopf haben müssen. Dieses Kapitel, in Kapitel 7, richtig zu verstehen, müssen wir den gesamten Kontext in Kapitel 1 bis 6 verstehen und verstanden haben. Müssen verstehen, was das für eine Situation war, was der Inhalt war und was sie ihm alles verschwiegen haben, was wirklich da los war. Wir waren beeinflusst von diesen falschen Weisheiten und Paulus muss jetzt sagen, okay, jetzt erstmal hört mal auf mit dieser sexuellen Unzucht hier, mit diesem Gang zu den Prostituierten. Und jetzt geht es aber dann ins andere Extrem. Jetzt verbietet ihr gewissen Ehepaaren plötzlich intim zu sein. Das könnt ihr auch nicht machen. Und das ist zusammenhängend hier, okay? Das müssen wir in diesem Briefkontext verstehen. Paulus muss ihnen zeigen, dass es nur zwei Optionen gibt im christlichen Leben, wenn es um den Umgang mit Sexualität geht. Entweder bleibst du Single und enthältst dich, oder du heiratest und dann musst du die Beziehung, die sexuelle Beziehung zu deinem Partner pflegen. Das ist ein Gebot. Das geht ja auch drauf ein, Kapitel 7. Das werden wir noch sehen. Ich versuche jetzt nur mal so einen Überblick zu geben, dass ihr das Argument versteht. Weil in der Kultur von Korinth gab es selbstverständlich andere Möglichkeiten, kulturell akzeptierte Möglichkeiten, seinen Trieben und Verlangen nachzugehen. Deshalb lasst uns Punkt 2 betrachten, das ist der kulturelle Kontext, das ist historisch. Jetzt kommen wir in diese Sache, ich habe gesagt, wir müssen die Bibel historisch, grammatisch oder grammatisch-historisch, wie auch immer, aber wir gehen jetzt erstmal ins Historische rein. Was war los? Nicht nur jetzt hier im Brief, was war das Argument des Paulus, worüber hat er bereits gesprochen, was setzt er bereits voraus, sondern auch, was war die Situation? Wir haben das schon ein paar Mal gehört, aber ich möchte das einfach nochmal auffrischen. Wir haben gehört, sie war äußerst unmoralisch, die Kultur im ersten Jahrhundert. Man heiratete, um zu scheiden, man schied, um wieder zu heiraten. Das war so dass der Slogan dieser Zeit. Auch gab es interessanterweise 4 verschiedene Arten von Ehen dieser Zeit. Es gab Ehen unter Sklaven, die sogenannten Zeltgemeinschaften wurden die genannt, und die dauerten nur so lange an, wie der Besitzer des Sklaven es erlaubte. Es war eine Ehe auf zeitliche Begrenzung, solange der Besitzer sagt, es ist okay, ihr dürft zusammenbleiben. Dann gab es den sogenannten Usus. Ein Mann und eine Frau, die länger als ein Jahr zusammenlebten, wurden als verheiratet gesehen. Einfach so. Es gab arrangierte Ehen. Also Väter haben ihre Töchter einem Ehemann verkauft und versprochen. Das wird wohl in den Kapitel 7, dann in Versen 36 bis 38 angesprochen hier. Und dann gab es noch die sogenannte Conferatio. Das war die gehobene Form der Hochzeit und auch der Ehe, meistens nur unter Noblen praktiziert. Und das ist übrigens auch die Form, die wir für heute in unseren Kirchen immer noch praktizieren, die wir so ein bisschen adaptiert haben, leicht modifiziert haben. Sie kam in die römisch-katholische Kirche, wurde christlich modifiziert und dann durch kleine Änderungen durch die Reformation auch in die protestantische Kirche und deshalb auch zu uns. Die ursprüngliche Zeremonie im ersten Jahrhundert wurde so ähnlich wie in den heutigen Kirchen bereits praktiziert. Also das ist eine grekoromanische Zeremonie, die wir da übernommen haben, nicht eine jüdische. Das ist interessant. Es gab zum Beispiel den Punkt, dass beide Familien anwesend sind. Da war eine Trauzeugin, die Braut begleiten würde. Ein Mann würde den Bräutigam begleiten. Es gab Gelübde. Es gab Ringe am dritten Finger, an der linken Hand übrigens, ja, wie in der Schweiz. Ja. Aber das war damals auch schon so. Und, ich weiß, die Deutschen tragen sie rechts, aber eben die Ringe waren schon da. Brautstrauß, Hochzeitstorte, alles war schon da. Das ist also nicht wirklich was Neues. Aber das war damals die gehobene Form zu heiraten. Gut, das gab es. 4 verschiedene Formen. Und dann gab es aber auch Scheidung. Das war üblich. Es gab Leute, die bis zu 20 Mal und mehr verheiratet und geschieden wurden. Diese Kultur in einem Leben. Kann man sich kaum vorstellen. Dadurch gab es auch natürlich feministische Bewegungen. Ähnlich wie heute. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Frauen, die sich mit den Männern in der Gesellschaft und in der Geschäftswelt und auch in den sportlichen Wettkämpfen maßen. Diese Frauen wollten keine Hausfrauen sein, sie wollten keine Kinder haben. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ja, ich denke schon. Es gab sogar kinderlose Ehen, Zweckehen, wo jeder sozusagen dann nur seinen Geschäften nachgeht und man einfach offiziell auf dem Papier verheiratet war. Nun muss man sich das mal vorstellen. In der Gemeinde von Korinth gab es natürlich alle 4 Formen der Ehe. Es gab Geschiedene, es gab solche, wo nur der eine Partner zum Glauben kam. Das war einfach so, die hörten diese Dinge und die wurden gläubig. Und jetzt kamen Fragen auf. Was passiert jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem ungläubigen Partner? Soll ich mich jetzt scheiden lassen? Wir leben doch sowieso nur in einer Zweckehe. Sollen wir unsere Töchter, die wir bereits jemandem versprochen haben, doch noch in die Ehe geben, weil das ist ja eigentlich ein Ungläubiger. Was soll ich tun? Wir sollten doch einen gläubigen Ehemann. Sollte ich lieber Single bleiben? Soll ich gar nicht heiraten? Dazu kam dann noch die Debatte zwischen den Stoikern und den Zynikern, die auch wütete. Die einen sahen die Ehe als eine kosmische Ordnung, die doch irgendwie eingehalten werden muss, aber natürlich nach ihren eigenen kulturellen Maßstäben. Und die Zyniker waren diejenigen, die sagen, das ist nur eine kulturelle Sache, das könnten wir eigentlich ganz weglassen, um unsere Aufmerksamkeit ganz den geistlichen Dingen zu widmen. Ja, so wie dann vielleicht da auch vom Gebet gesprochen wird, wenn sie sich dem Gebet widmen wollen. Das war vielleicht auch eine Diskussion. Das waren die Zyniker. Da ist eine Ehe nur im Weg. Es ist sowas Körperliches, sowas Böses, ihr wisst ja, Körper, alles was mit Materie ist, ist böse. Im griechischen Denken, alles was geistlich ist, ist gut. Und deshalb, naja, das ist körperlich, darauf wollen wir uns nicht einlassen. Und deshalb beginnt Paulus nun damit, auf ihre spezifischen Fragen einzugehen. Das ist ganz wichtig. Es geht hier um spezifische Fragen, die Paulus beantwortet. Spezifische Aussagen für eine spezifische Situation. Okay? Wir können das nicht einfach alles nehmen und einfach so zum Gesetz machen, für Allgemeingültigkeit. Sondern wir müssen sehr vorsichtig sein. Paulus, die Schrift offenbart uns hier Aussagen, die in einem bestimmten Kontext gemacht wurden. Und die sind wahr, so wie sie damals gesagt wurden. Das ist nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie widerlegen will. Aber wir müssen sie so verstehen, wie sie damals gemeint wurden. In der damaligen Kultur, in der damaligen Situation, wie es wohl war. Und genau das hat Paulus hier gemacht. Er hat diese Prinzipien angewendet und gesagt, so sollt ihr jetzt handeln. Wir müssen vorsichtig sein, Aussagen losgelöst vom Hintergrund zu sehen. Paulus schreibt hier an Leute, die in einer Kultur lebten, in der Scheidung und Heirat an der Tagesordnung war, sexuelle Unmoral okay war, sich dadurch viele in verzwickten Situationen befanden, ungläubige Partner, arrangierte Ehen und so weiter, geprägt von einer stoischen Weltanschauung, das war alles noch komplizierter, körperlich ist ja sowieso irgendwie schlecht, habe ich mal gehört und das mischt sich da alles und Paulus muss jetzt Klarheit reinbringen. Sag, Moment, jetzt erstmal zu den Verheirateten. Erstmal überhaupt über die sexuelle Unmoral, Kapitel 6. Ja? Dann über die Verheirateten. Dann zu den Unverheirateten. Dann zu denjenigen, da gab es noch Sklaven, die frei werden wollten. Dann gab es Beschnittene, die ihre Beschnittenheit rückgängig machen wollten. Da gab es eine Operation damals in der damaligen Kultur, dass man es nicht mehr so sehen konnte. Und Paulus sagt, Moment, und die ganze Ermahnung dieses Kapitels ist letztlich, bleibt erstmal da, wo ihr seid. Versucht nicht, eure Umstände gleich alle zu ändern, sondern bleibt mal in dem Stand, wo ihr seid. Weil ihr seid nicht geistlicher oder ungeistlicher, wenn ihr mal da seid, wo ihr seid. Als Singles, ihr seid mal Singles, als Witwen, seid mal Witwen, als Verheiratete seid ihr bitte mal schön verheiratet und pflegt eure Ehen. Seht ihr das? Seht ihr den Punkt? Paulus sagt im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was manche Leute in der Kirchengeschichte meinen. Er sagt eben nicht, dass ein Stand besser ist als der andere, dass er geistlicher ist dadurch. Nein, das sagt er nicht. Er sagt genau das Gegenteil. Bleibt mal da, wo ihr seid. Kapitel 7, Vers 17. Wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, so wandle er. Und diese Berufung geht auf eine Gabe zurück. Kapitel 7, Vers 7. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Das ist Gabe. Es hat nichts mit deiner eigenen geistlichen oder Geistlichkeit oder mit deiner eigenen Disziplin zu tun, das ist Gabe. Diese Stände, diese verschiedenen Umstände, diese Situation. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Kapitel 7 erstmal in diese Vogelperspektive anschauen. Mal gucken, okay, was sagt er im gesamten Zusammenhang hier? Was ist sein Argument? Und sein Argument ist letztlich, bleibt erstmal da, wo ihr seid. Seid erstmal zufrieden, aber versucht nicht, eure Umstände zu ändern. Versucht nicht, irgendwie alles umzukrempeln. Bist du Sklave, dann bleib erstmal. Du kannst auch da dem Herrn dienen. Bist du verheiratet, dann sei bitte so und verhalte dich dementsprechend. Und das ist das Erste, was Paulus hier anspricht in Kapitel 7, Verse 1 bis 9. Und die Unverheirateten und Witwen. Gut, jetzt haben wir den Kontext des Briefes, Kontext der Kultur. Lass uns jetzt noch Kontext der Grammatik anschauen. Die Aussage. Das ist der dritte Punkt hier. Wir haben es jetzt alles im Hinterkopf. Nun ist aber auch noch wichtig und entscheidend zu verstehen, was Paulus denn wirklich hier genau sagt. Jetzt zoomen wir langsam rein ins Kapitel 7, Verse 1 bis 9. Wir lesen jetzt mal diese ersten 9 Verse zusammen. Ich lese euch das vor aus der Elberfelder Übersetzung. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Hurereien willen habe ein jeder seine eigene Frau. Und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht oder beraubt einander nicht, es sei denn etwa nach einer Übereinstimmung eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben, und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Aber jetzt hat jeder, Entschuldigung, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten, so lasst sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Bis hierher. Und manche Übersetzungen, und wir werden uns heute vor allem erstmal mit dem Vers 1 beschäftigen. Manche Übersetzungen, ich habe gesagt, dass wir ganz langsam gehen, das ist ganz wichtig. Manche Übersetzungen sind hier ein bisschen irreführend. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Weil die Frage ist, welches Problem spricht Paulus hier jetzt genau an in diesem Vers 1? Worauf geht er jetzt ein? Was will er jetzt uns oder den Korinthern letztlich mitgeben? Was können wir davon mitnehmen? Was war die Frage der Korinther und was ist seine Position? Ihr wisst, die Problematik beim Korintherbrief ist so ein bisschen, ihr müsst euch Paulus am Telefon vorstellen und ihr hört nur, was er sagt, ihr hört aber nicht, was die Korinther auf der anderen Seite der Leitung sagen. Ihre Fragen, die hört ihr nicht. Ihr hört nur seine Antworten. Und deshalb müssen wir uns immer überlegen, was könnte hier die Position gewesen sein, die die Korinther vertraten, die Ansichten, die sie fälschlicherweise hatten und die sie dann zu diesen falschen Handlungen brachten. Lass uns deshalb kurz ein paar Übersetzungen anschauen. Erstens mal die Schlachter 2000, die sagt hier Folgendes: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Nun hier könnte man das als ein Zugeständnis verstehen von Paulus. Wie ihr geschrieben habt, so sehe ich das ja auch, da ist es ja gut für einen Mann, keine Frau zu berühren. Oder eben zu heiraten, sagen einige dann. Die Elberfelder 2003, die ich jetzt gerade gelesen habe, die macht das schon ein bisschen deutlicher, geht in eine andere Richtung. Hier steht Folgendes, ich lese es nochmal. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so, ist hier in Klammern, ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Das Wort so ist in einer Klammer, weil es eigentlich nicht dasteht im Griechischen. Und auch das so ist es, ist etwas interpretiert, weil der griechische Text heißt da wörtlich: Gut ist es für Mensch, Frau nicht zu berühren. So müsst ihr euch das vorstellen. Bisschen Yoda-Deutsch. Ja, ein bisschen holprig, aber es ist gutes Griechisch. Okay? Paulus scheint eben nicht mit den Korinthern übereinzustimmen. Sondern was er hier tut, ist, er zitiert einen ihrer Slogans. Das haben wir schon zuvor gesehen. Und das machen einige moderne Übersetzungen sehr gut. Und ich lobe ja die modernen Übersetzungen nicht oft. Aber in dem Fall schon. Eine davon ist zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung. Da heißt es Folgendes: Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Zitat Ende. Das ist schon mal ganz anderes hier. Ihr sagt das. Nicht ich, sondern ihr. Das ist euer Slogan, das ist eure Idee. Luther 1984, dieselbe Übersetzung. Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Doppelpunkt. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Das ist wie ein Zitat hier. Das habt ihr gesagt. Es ist wichtig hier zu sehen, er sagt, Frau zu berühren. Die NGÜ übersetzt auch, Geschlechtsverkehr zu haben. Hier geht es nicht ums Heiraten. Okay? Natürlich im Zusammenhang dann schon, ihr werdet noch sehen, dass Paulus sagt deutlich, und das sagt er immer wieder, die einzig legitime Art, Sexualität auszuleben, ist innerhalb einer Ehe. Aber hier geht es nicht um die Frage, ob jemand heiraten soll oder nicht, sondern hier geht es um die Frage, ob es gut ist, Geschlechtsverkehr zu haben. Es ist gut für einen Mann, überhaupt nicht zu heiraten, sagt zum Beispiel die Hoffnung für alle. Und das ist sehr irreführend. Paulus sagt das nicht hier. Wird eine Frau berühren, das ist ein typisches jüdisches Sprachbild, ein Euphemismus, beschönigend für Sex haben. 1. Mose 20, Vers 6 heißt es zum Beispiel von Abimelech, dass Gott ihn davon abhält, Sarah zu berühren. Das ist nicht nur einfach auf die Schulter klopfen, okay? Das ist eindeutig. Oder Sprüche 6, 29, derjenige, der zu der Frau seines Nächsten eingeht, keiner, der sie berührt, wird ungestraft. Das ist auch nicht nur so tätscheln, sondern das ist mit ihr schlafen. Das ist damit gemeint. Und dann kommt noch dazu, jetzt müsst ihr gut aufpassen, dass manche modernen Übersetzungen das Wort Mann benutzen, das haben wir auch gesehen, es ist das Beste für einen Mann, obwohl Paulus hier das allgemeine Wort Mensch verwendet, Anthropos. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Frage der Heirat, sondern um die Frage der Sexualität innerhalb einer Ehe. Es wird also nicht gesagt, es ist gut, nicht zu heiraten, sondern es ist gut, keinen Sex zu haben, selbst innerhalb einer Ehe. Das war eine völlig verkehrte Idee, die die Korinther hier hatten. Es wird das Wort Mensch verwendet, es ist generell gut für den Menschen. Stoisches Denken, okay, lasst uns darüber nachdenken, griechische Philosophie, Materie ist schlecht, körperliche Dinge, lasst uns lieber geistlich sein. Also auch ihr Ehepaare, hört auf damit, das ist ungeistlich, pfui. Er zitiert eine Ansicht der Korinther. Er sagt, ihr sagt, es ist gut für einen Menschen, überhaupt keinen Sex zu haben. Moment mal, aber nicht bei den Ehepaaren. Hör auf damit. Da haben einige Korinther wohl ein bisschen überreagiert in den Anweisungen, die sie von Paulus bekommen haben. Und ihr wisst, wie das ist. Und das kann man in der Geschichte nachvollziehen. Auch später, die Stoiker, also die Philosophien, entwickeln sich dann in die Gnosis. Und auch in der Gnosis gab es dann immer zwei Extremgruppen. Die einen waren die Totalliberalen, eben hier auch in Korinth. Alles ist erlaubt, alles ist okay. Und dann gibt es die Asketen, die sagen, nee, nichts ist erlaubt, gar nichts. Es gibt immer diese beiden Extreme, wenn man den Körper, die Materie, das alles, was stofflich ist, als böse sieht, entweder fängt man an, den Leib zu kasteien und völlig das alles Körperliche zu verleugnen, oder es ist alles wurscht, es ist alles egal. Und das waren wohl jetzt einige hier unter den korinthischen Christen, die so ein bisschen stoisch angehaucht waren, die auch asketisch waren, eben selbstkasteiend. Nichts ist erlaubt. Es ist böse, es ist unrein. Es lenkt euch nur ab vom Gebet. Vielleicht sogar einige vom Fasten, obwohl das ist eine Textvariante da. Es ist ungeistlich. Weil wir ja bereits geistlich angekommen sind. Und jetzt können wir uns auch gut vorstellen, wie sie das mit christlichen Lehren vermischten. Ja, das ist doch sicher. Jesus war ja auch Single. Und ihr seht ja, Paulus lebt ja auch so. Sie haben ihn dann wahrscheinlich auch als Beispiel angeführt. Und Jesus hat sowieso gesagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Also hört jetzt auf damit, ihr Ehepaare. Echt jetzt. Benehmt euch ein bisschen. Könnt eure eigene Frau doch nicht belasten damit. Und vielleicht gab es dann noch sogar solche, und das haben wir auch schon gesehen, die gesagt haben, und wenn du dann unbedingt noch so einen Drang hast, kannst du ja immer noch zu Prostituierten gehen und ein bisschen Dampf ablassen. Aber du musst nicht mit deiner eigenen Frau hier. Das Denken war einfach total, die waren völlig von ihrer griechischen Philosophie und von ihren Dingen verwirrt. Und Paulus muss hier einfach Klarheit reinbringen. Was für ein Durcheinander. Das ist das Zitat von Demosthenes, wo er gesagt hat, es ist besser, wenn der Mann seine Lust an einer Prostituierten auslebt, als an seiner eigenen Ehefrau. Das ist sogar eine Ehre für die Ehefrau, hat er gesagt. Das ist interessant. Also völlig falsche Maßstäbe. Und das ist etwa so, um das jetzt ein bisschen praktisch werden zu lassen wieder, das ist vielleicht etwa so wie in unseren heutigen Kreisen, heutige Leute, heutige Asketen gibt es auch unter uns, die zum Beispiel glauben, dass die Sexualität alleine nur zur Fortpflanzung gegeben ist. Ja, sonst nicht. Wenn Ehepaare im Schlafzimmer sind, dürfen sie sich nicht angucken. Ja, das ist ein Unsinn. Und selbst eine Kirchengeschichte, gab es ein Zitat von Hieronymus, hier, Zitat. Wenn es also gut ist für einen Mann, keine Frau zu berühren, und ihr seht, er geht direkt auf diesen Vers hier in 1. Korinther 7, Vers 1 ein. Wenn es also gut ist für einen Mann, keine Frau zu berühren, muss es schlecht sein, so etwas zu tun. Und deshalb ist das Zölibat heiliger als der Stand der Ehe. Zitat Ende. Das war ein Unsinn. Das ist genau das, was Paulus nicht sagt hier. Er spricht sich nicht gegen Sexualität aus. Er spricht nicht den Stand des Alleinseins heiliger oder geistlicher. Er spricht hier über die Frage der ehelichen Sexualität als solches. Das andere kommt später. Das Alleinsein, die Fragen, die sehen wir dann in Vers 8 und es geht dann weiter. Aber hier geht er erstmal darauf ein. Ja, ihr sollt euch der Unzucht enthalten. Ihr sollt nicht euch vereinen, ein Fleisch werden mit der Hure in Kapitel 6, 16. Aber für die Ehepaare ist es natürlich okay, denn dürft ihr das nicht verbieten. Ihr dürft nicht von einem Extrem ins andere gehen. Das ist genau das, was die Leute gemacht haben. Das kommt später. Weil er sagt nämlich dann in Vers 2, seht ihr das? Ihr habt das gesagt, aber um der Hurerei willen, habe ein jeder seine eigene Frau. Haben. Das Wort haben hier ist auch eine Ausdrucksweise für Geschlechtsverkehr. Das werden wir noch sehen. Und spätestens in den Versen 3 bis 5 wird es dann deutlich, was Paulus meint hier im Zusammenhang. Paulus war kein Asket. Er sprach sich nicht für das Zölibat aus, sondern er hielt die Ehe in Ehren. Und er spricht sich in besonderen Fällen, in besonderen Situationen dafür aus. Und das werden wir noch sehen. Es gibt bestimmte Situationen, wo es vielleicht besser ist, allein zu sein, sagt er. Aber nicht als generelle Regel, nicht als Gesetz. Und schon gar nicht, dass man sich irgendwie dabei geistlicher vorkommt, wie das einige Theologen beispielsweise aus der Kirchengeschichte verstanden haben. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, hier, dass Paulus hier einen Slogan der Korinther zitiert. Erstens tut er das auch bereits im Kapitel 6, das haben wir schon gesehen. Alles ist erlaubt, das war auch eine Art Zitat, ohne das jetzt groß einzuleiten. Er nimmt einfach diese Slogans und widerlegt sie, diese falschen Ideen, die die Korinther hatten. Er verurteilte asketische Ideen. Wir sehen Paulus, wie er zum Beispiel in 1. Timotheus 4 sagt, wie er sich da gegen Leute ausspricht, die das Heiraten verbieten wollen. Oder wie er zum Beispiel im 1. Timotheus 5 den jüngeren Witwen sogar sagt, sie sollen wieder heiraten, sie sollen nicht Single bleiben. Also auch hier, Paulus ist kein Vertreter des Zölibats. Er verurteilt asketische Ideen. Er nimmt eine stark positive Position ein gegenüber der Ehe. Das sehen wir in Epheser 5, wo er das Bild nimmt von Christus und seiner Gemeinde. Und er würde niemals 1. Mose 2,18 widersprechen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er würde das niemals tun. Er würde nicht sich selbst widersprechen. Scheint ein bisschen widersprüchlich hier zu sagen, es ist zunächst gut und dann ist es wieder nicht gut und dann ist es besser, sondern Paulus spricht in bestimmte Situationen hinein. Das müssen wir so verstehen. Und selbst in 7,26 sehen wir nochmal eine solche Aussage, wenn man das anschaut, die so ein bisschen schwierig zu verstehen wäre, wenn das kein Slogan ist. Er sagt hier, ich meine nun, dass dies gut ist, der gegenwärtigen Not wegen, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Das ist die wörtliche Übersetzung. Also dieses, dass es gut ist für einen Menschen so zu sein, ist ja auch nochmal eine Wiederholung dieser Idee, die die Korinther haben. Ja, in dem Fall mag es zutreffen, was ihr denkt. Aber ihr dürft das nicht zum allgemeinen Prinzip machen für jedermann. Das ist sonst ein bisschen überflüssig hier, diese Wiederholung. Wenn das kein Zitat ist, dass er eben ein Slogan, ein Motto der Korinther, das er hier einmal mehr erwähnt. Er spricht dann von der gegenwärtigen Not. Das verheiratete Trübsal im Fleisch haben. Einige denken, es ist eine Verfolgung, die dann eintritt. Andere Ausleger sagen auch, es könnte eine Hungersnot sein, die kommt. In bestimmten Situationen sind sicherlich Leute, die verheiratet sind, die haben mehr Trübsal als solche, die alleinbleibend sind, die Singles sind. Man kann dem Herrn ungeteilter dienen. Darauf geht er auch noch ein, auf die Vorteile des Single-Seins, da in Kapitel 7, Vers 32 bis 33. Und in dieser Situation, im Hinblick darauf, ist es besser, aber nicht einfach als Gesetz, als allgemeingültiges Prinzip. Es ist kein Gesetz, das Paulus hier lehrt, sondern eher ein Prinzip, wie die Menschen damals Entscheidungen treffen konnten, wie sie dies entscheiden, wie sie mit dieser verwirrten Situation richtig umgehen sollen. Denn auch als Single hast du Probleme. Du hast weniger Schutz vor Unzucht. Das sehen wir dann in Kapitel 7, Vers 2, dass die Ehe ein Schutz ist für uns vor Unzucht in der Gemeinde. Und Paulus letztlich hatte auch ein biblisches Grundverständnis der Ehe. Das ist ganz wichtig. Wir müssen letztlich immer wieder die ganze Schrift ranziehen und sagen, okay, was sagt die ganze Bibel über ein solches Thema? Und das ist jetzt der vierte Punkt hier. Wozu wurde die Ehe von Gott gestiftet? Nun, die Ehe wurde gestiftet nicht nur zur Fortpflanzung, sondern erstens, um das Bedürfnis nach inniger Gemeinschaft zu stillen. Einfach für Gemeinschaft. In 1. Mose 2,18 heißt es, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch sein, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Es ist Gottes Design, es ist das Normale, es ist der Normalfall, dass es so läuft. Und das andere, was Paulus hier in Kapitel 7, 1. Korinther anspricht, sind dann eher die Ausnahmefälle in besonderen Situationen. Gibt Gott dann auch Gnade und Gaben dazu, Befähigung. Aber das Normale ist, dass der Mensch nicht allein sein soll. So hat es Gott nicht entworfen, sondern eine passende Hilfe hat, ein passender Helfer hier wörtlich. Zweitens natürlich auch zur Fortpflanzung. 1. Mose 1,27 bis 28. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist sicherlich auch ein Zweck. Gott gibt die Ehe, damit sie die Grundlage einer gesunden Familie sei. Die kleinste Zelle einer Gesellschaft, auch die kleinste Zelle einer Gemeinde, die Stabilität bringt, wo Kinder in einem geschützten Rahmen aufwachsen mit Vater und Mutter, einem fürsorglichen Vater, einer liebenden Mutter, die ihnen das Wort Gottes beibringen. Das ist Gottes Design. Also wir sehen zur Gemeinschaft, zur Fortpflanzung. Drittens, zur Freude. Gott hat die Ehe und die Sexualität geschaffen, einfach, dass wir sie genießen können. Das ist auch ein Zweck. Gott ist kein Asket, genauso wie Paulus keiner ist. Sprüche 5, Vers 18 bis 19. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Siehst du, erfreue dich der lieblichen Hirschkuh. Bitte nennt sie nicht so, okay? Das war damals ein Ausdruck. Aber und anmutigen Gämse, ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit. Taumle stets in ihrer Liebe. Das Wort berauschen hier beschreibt einen Rauschzustand wie im Alkohol. Die Bibel fordert uns auf, die Ehe zu genießen. Also das ist überhaupt nichts Verkehrtes. Es ist überhaupt nichts Böses. Es ist überhaupt nichts für die Ehepaare, wohl verstanden. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Prediger 9, Vers 9. Also zum Genuss. Viertens. Als Bild der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das ist auch interessant, wie ich schon sagte, Epheser 5. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung oder auf die Gemeinde. Epheser 5, 31 bis 32. Als gläubiges Ehepaar verkörpert ihr, demonstriert ihr die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde gegenüber der Welt. So hat die Ehe sogar einen evangelistischen Zweck. Die Frau, die sich in Liebe und Respekt unterordnet, so wie das die Gemeinde tut. Der Mann, der sich in selbstloser Liebe für seine Frau hingibt, wie das Christus tut. Sie repräsentieren Christus und seine Gemeinde in wunderbarer Weise für die Welt. Und Paulus würde so etwas nicht widersprechen. Er wusste das. Er war ein guter Theologe. Er verstand die Schrift. Er wusste genau, was Gott für Zwecke verfolgte mit der Ehe. Und deshalb würde er niemals fürs Asketentum oder fürs Zölibat sprechen hier. Und fünftens noch ein weiterer Zweck zur Bewahrung der sexuellen Reinheit. Die Ehe, wie ich schon sagte, ist besonders nach dem Sündenfall ein Schutz vor Unzucht. Und darum geht es Paulus jetzt hier dann in diesem Abschnitt insbesondere auch hier. Paulus gibt uns nicht eine Theologie der Ehe und sagt alles, was man über Ehe sagen könnte, sondern er spricht wiederum in die spezifische Situation der Korinther und ihr größtes Problem war offenbar was? Die Unzucht. Und er sagt, okay, hier ist, was ihr machen könnt, hier ist, was ihr nicht machen dürft. Das ist so einfach. Und deshalb ist die Ehe gegeben, um der Hurerei willen, sagt er im Vers 2, oder um der Unzucht willen. Und das ist auch das, was wir in Sprüche 5, 18, 19 sehen, da im Kontext. Es gibt die Gefahr der Versuchung zur Sünde und dann das Gegenteil, berausche dich, erfreue dich an deiner Frau, an deinem Partner. Das ist das Gegenmittel dazu. Wir werden das noch sehen. Nebst der Gottesfurcht und der Selbstdisziplin ist eine gesunde, berauschende, eheliche Sexualität der beste Schutz gegen Unzucht, auch in der Gemeinde. Und das wusste Paulus auch. Und deshalb sagt er, hör bloß auf, den Ehepaaren solchen Unsinn zu erzählen, sondern lasst sie, jeder Mann, seine Frau haben. Lasst sie haben, sexuell haben, heißt das. Lasst sie zusammen sein. Lasst sie das genießen, das ist ein Schutz für die Gemeinde. Damit ihr nicht da eure Hurereien, das ist übrigens Mehrzahl hier, diese Hurereien, ja, was schon bereits losgeht hier bei euch, einige von euch gehen ja zu Prostituierten, damit das aufhört. Hört auf damit. Paulus will es in eine richtige Richtung lenken hier. Wir haben schon immer gesagt, dass Sexualität, eine gesunde Sexualität zwischen Ehepaaren ein Schutz ist. Und wir haben immer dieses Bild gebraucht, wenn du zu Hause einen Mercedes in der Garage stehen hast, dann guckst du dich nicht nach jedem VW Käfer um auf der Straße. Ja, guckst du dich nicht woanders um, wenn du zufrieden bist zu Hause. Und deshalb ist es dann so wichtig, wenn dieses Kapitel kommt, wir werden da noch jetzt dann die nächsten beiden Mal dann das Vers für Vers durchgehen und sehen, wie wichtig das ist, dass diese Sexualität zwischen den Ehepaaren gepflegt wird. Und deshalb ist das Thema hier auch die sexuelle Beziehung der Ehepaare und noch nicht unbedingt die Singles-Frage, die kommt ein bisschen später. So, dann haben wir die Einleitung geschafft. Aber lass mich nochmal kurz zusammenfassen, was Paulus sagt, was er nicht sagt. Aber dass wir das so mitnehmen fürs nächste Mal, nächsten Sonntag, wenn es weitergeht, dass wir dann, wenn wir in den Text einsteigen, dass wir alle hier sitzen mit demselben Grundverständnis. Paulus schreibt in das korinthische Chaos hinein, wo viele verwirrt waren, darüber, was sie nun genau in ihrer jeweiligen Situation tun sollen. Es sind sehr spezifische Anweisungen für spezifische, besondere Situationen. Ehepaare, unverheiratete Witwen, Jungfrauen, die bereits irgendwelchen Ehemännern versprochen waren und, und. Spezifische Situation. Und so müssen wir das auch verstehen. Zweitens, es gab Verwirrung über die Sexualität. Einige der Korinther gingen ins eine Extrem, wie das typisch war für die damaligen Philosophen, alles ist erlaubt, aber andere gingen auch ins andere Extrem und sagten, nichts ist erlaubt, selbst die Ehepaare müssen damit aufhören. Sie verstanden Paulus' Anweisungen in seinem vorangegangenen Brief als Zölibat, selbst für Eheleute. Und Paulus macht ihnen deutlich, das ist keine gute Idee, okay? Keine gute Idee. Es kann also gut sein für einen Menschen, aber es ist nicht so, wie ihr das versteht, ihr Korinther. Das versteht ihr falsch. Und ich, Paulus, schreibe euch jetzt, um euch zu helfen, das richtig zu verstehen. Für einige mag diese Situation zutreffen. Wenn ihr alleinstehend seid, ja, dann ist es Sünde, dann ist es Unzucht, wenn ihr sowas tut. Aber wenn ihr verheiratet seid, dann bleibt bitte dabei. Hört nicht auf damit. Innerhalb der Ehe muss es sogar geschehen, ist es sogar ein Gebot. Und drittens, ist weder die Ehe noch das Single-Sein geistlicher oder heiliger. Überhaupt kein Stand, überhaupt kein Umstand, überhaupt kein Lebenszustand. Und das macht Paulus über das gesamte Kapitel dann deutlich. Wir können nicht sagen, aufgrund unserer Stände, oder die Singles sind nur halbe Menschen, weil sie nicht verheiratet sind, oder die Verheirateten sind undisziplinierte Christen, die sich nicht beherrschen können, und irgend solche Ideen, weg damit. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt, sondern er will ihnen Prinzipien geben, nach denen sie Entscheidungen treffen können. Die verschiedenen Leute in den jeweiligen Situationen. Was lernen wir daraus? Hier kommen noch ein paar Anwendungen für euch. Was lerne ich daraus jetzt, aus dieser Situation, diesem Vers 1, den ich vielleicht bis jetzt auch anders verstanden habe, je nachdem, ich weiß es nicht. Und erstens, wir haben gesehen, genaue Auslegung der Bibel ist wichtig. Ja, wir müssen die Bibel nicht nur lesen, wir müssen sie verstehen, wir müssen sie auslegen. Und zwar müssen wir das grammatisch-historisch tun. Das heißt, wir müssen den kulturellen Kontext betrachten und wir müssen genau auf das schauen, was Paulus hier sagt. Genau schauen. Sonst kommen wir plötzlich auf solche Ideen, wie eben einige Kirchenväter, auf gefährliche, ungesunde Lehren und bringen uns selber noch in Gefahr. Oh ja, ich bin jetzt so geistlich und ich höre jetzt auf, sexuellen Verkehr zu haben mit meiner Frau, weil ich will mich jetzt wirklich allen Lüsten enthalten. Und solche Ideen gab es und wird es wieder geben und gibt es immer noch. Und das ist alles der Grund dafür, ist eine falsche Auslegung hier. Paulus wurde falsch verstanden. Leute, die verbieten zu heiraten, sehen Sexualität als etwas Schmutziges. Das ist schrecklich, wenn wir das tun. Das ist falsch, das ist Gottes Design. Wir haben es gesehen. Zweitens, wie gesagt, kein Stand, in dem wir leben, macht uns geistlich oder ungeistlich. Es gibt keine Liga A oder eine Liga B. Okay. Ich hoffe, dass das allen klar ist. Jeder Stand, jede Situation, Lebenssituation, ich rede jetzt von Verheirateten, Unverheirateten oder auch Witwen oder wie auch immer, wie dein Stand ist, wie Paulus es nennt, oder Berufung oder sogar Begabung, das ist ganz interessant. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Wenn Gott dir bis jetzt keinen Partner gegeben hat, dann gibt er dir die Kraft, der Versuchung zu widerstehen. Wenn Gott dir einen Partner gegeben hat, dann gibt er dir die Kraft, mit diesem Partner zusammen zu leben. Das ist nämlich auch nicht immer so einfach. Ja, wir sind alle Sünder. Das ist einfach so. Wir sind alle Egoisten. Deine Sünde hat mit dir selbst zu tun, nicht mit dem Partner oder deinen Umständen. Das ist ganz wichtig. Deine Sünde hat nicht mit deinen Umständen zu tun, sondern mit dir selbst. Es nützt nichts, wenn wir ins Kloster gehen. Wir werden dadurch nicht heiliger. Es nützt nichts, wenn wir uns von der Welt abschotten, weil wir nehmen unsere Herzen mit, die verdorben sind. Das ist leider ein Irrtum, der sich sehr lange durch die Kirchengeschichte auch durchgezogen hat. Dritte Anwendung. Es gibt nicht immer für alles eine Schablone. Ich finde das interessant. Paulus wendet verschiedene Prinzipien auf verschiedene Menschen an hier. Verheiratete, unverheiratete, Witwen, Jungfrauen oder Frauen mit ungläubigen oder Männer mit ungläubigen Partnern. Ungläubigen Ehefrauen, ungläubigen Ehemännern. Es gibt nicht immer eine Lösung für alle, sondern
Klar, alle brauchen den Herrn, alle brauchen das Evangelium, alle müssen gerettet sein, alle müssen verstehen, dass sie ihren Glauben allein auf Jesus Christus setzen sollen, zur Vergebung der Sünden, damit sie in den Himmel kommen. Aber dann gibt es Lebenssituationen, die sehr unterschiedlich sind. Da gibt es nicht eine Schablone für uns alle, sondern Paulus macht das hier deutlich durch das ganze Kapitel. Erstmal zu euch, dann zu euch. Und für euch ist das gut, für euch ist das Prinzip gut. Lass uns das zu Herzen nehmen. Bei der Umsetzung von biblischen Prinzipien kann das bei jedem etwas anders aussehen. Oder auch viertens, ganz wichtig, lasst uns ehrlich sein miteinander. Wir haben gesehen, dass die Korinther auch nicht aufrichtig waren, dass sie so ein bisschen die Hälfte von dem erzählt haben, was Paulus eigentlich wissen wollte. Und deshalb ist die Gefahr da, dass er ihnen womöglich auch noch einen falschen Rat gegeben hätte, wenn er nicht die Schilderungen der Schlaue auch gehabt hätte. Natürlich hat Gott dafür gesorgt, dass das so in die Wege geleitet wurde für uns, damit wir das sehen. Aber ich denke, das ist eine wichtige Anwendung auch für uns, für die Seelsorge. Wenn du zum Beispiel gegenüber deinem Seelsorger nur die Hälfte erzählst, dann wird er dir womöglich einen Rat geben, der dann nicht wirklich hilfreich ist, weil er nicht alle Informationen hat. Also lasst uns ehrlich sein, aufrichtig sein. Lasst uns nicht so handeln wie die Korinther. Lasst uns die Bibel genau auslegen, lasst uns ehrlich sein und nicht aufgrund von Ständen denken, einander verachten und denken, oh, der ist immer noch Single, was ist denn falsch mit dem und so weiter. Einfach nicht aufgrund dieser Situation und Lebensumstände, in denen jemand steckt, urteilen und eine Mentalität der Ehrlichkeit und gegenseitigen Wertschätzung pflegen in der Gemeinde, weil wir das wissen. Weil kein Stand, kein Umstand, keine Situation dich letztlich geistlicher macht, sondern vielmehr, was deine innere Einstellung ist. Lasst uns einander so in der Liebe Christi dienen. Amen. Lasst uns nächstes Mal da weitermachen. Ich hoffe, ihr habt dieses Grundverständnis. Nehmt das jetzt mit. Bringt es nächste Woche wieder mit. Und dann werden wir hier weitermachen. Lasst uns doch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Gnade, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Danke, dass wir lernen durften, ehrlich zu sein, miteinander aufrichtig, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und nicht verachten aufgrund von irgendwelchen Umständen oder nicht denken, wir müssen etwas erstmal ändern im Leben, Umständen, damit wir geistlicher oder heiliger sind, sondern wie Paulus es deutlich macht, ein jeder lebe erstmal in seiner Berufung, wo er ist, und fülle die aus. Und sei da ein Diener, sei da ein Liebender, sei da ein Nachfolger und tue da das Gute. Und so lass uns das tun, Herr, dass wir das zu deiner Ehre tun und zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.